Ferne muten sie an wie geblähte weiße Segel, diese vier über die Hafeninsel von Stralsund ragenden Kuben des Ozeaneums. Man könnte meinen, dass sie sich lautlos hinter den backsteingotischen Speicherhäusern und den Landepiers vorbeischieben auf große Fahrt in die Nordmeere. Am langen Pier vorne liegt die Klassikerin der Dreimastbarken, die wunderschöne Gorch Fock, und wirkt vor der futuristischen Konstruktion des besten Meeresmuseums Europas fast filigran. Doch beide sind sie hochelegant. Der Name Ozeaneum ist eine Zusammenziehung von Ozean und Museum, abgeleitet aus den griechischen Worten Okeanos und Museion. Ein Museum also, das auf eine Sammlung mit musischem Charakter hinweist, verbunden mit dem urgewaltigen Ozean der Welt. Als leidenschaftliche Sammlerin von Meeresmuseen, wo immer ich sie unterwegs in der Welt besuchen konnte, stand es auf meiner Wunschliste schon seit seiner Eröffnung vor 10 Jahren ganz oben an. Und jetzt begleitet mich mein Freund Professor Manfred Nikisch, selbst Biologe und ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos, auf diese besondere Reise unter den Meeren.
Das Faszinierende an dem Ozeaneum ist ja schon die Architektur, hinter der sich einiges verbirgt, was man von außen gar nicht erahnen kann. Aber es macht auf jeden Fall neugierig. Und dann kommt man da rein und wird zunächst mal konfrontiert mit ein paar Skeletten von riesigen Meereslebewesen, die da über einer langen Rolltreppe hängen. Und plötzlich taucht man ein in die Unterwasserwelt. Und das ist nun wirklich faszinierend, weil man nicht den Eindruck hat, ich gehe jetzt in eine Halle, wo viele Aquarien sind, sondern man hat wirklich über weite Strecken den Eindruck, hier bin ich unter Wasser und gucke, ohne nass zu werden, was sich da so tut. Ja, und wenn man sich eingesehen hat und dann auch schnell erkennt, was die Unterschiede bei diesen riesigen Skeletten sind, etwa zwischen einem Bartenwal, der eben keine Zähne hat, und einem Zahnwal, nämlich einem Pottwal, dann ist das schon sehr, sehr faszinierend. Man sieht das Skelett eines Orcas und dann wieder ein Blick sozusagen in das Innere des Wals. Da ist ausgestellt unter Glas das Lungensystem und das Herz eines Finnwals. Und das hat nun wieder einen ganz starken Regionalbezug, denn der ist irgendwann mal im Strelasunder Bodden gestrandet. Also er ist sozusagen in unmittelbarer Nähe des Ozeaneums damals an Land gespült worden und man hat sein unglaublich beeindruckendes Lungensystem und Herz ausgestellt. Das Spannende dabei ist nicht nur die Größe dieser beiden Systeme, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie die gebaut sind, denn die müssen ja riesige Druckunterschiede aushalten, wenn der Wal auftaucht oder wieder abtaucht. Das ist einfach faszinierend und es ist gut erklärt, ohne dass man jetzt überfrachtet wird mit Informationen, die man dann doch nicht so sehr liest, weil nämlich die Organe selber viel spannender sind.
Auf der überlangen und recht steilen Rolltreppe wird man über die Walskelette hinweg in die Höhe der Halle getragen. Und von dort oben sehen die Skelette aus, als seien sie von lichtgekräuselten Wellenkronen umspült. Und wir tauchen ein in die Ausstellung der Weltmeere. Ein hinreißendes Aquarium empfängt uns und lockt in ein schwärmerisches Bild. In fluoreszierender Beleuchtung eine Elegie von kleinen Ukeleien. Sie gehören zu den karpfenartigen Fischen, nur 15 cm klein, ihre Schuppen wie von reinstem Silber, mit zartgrünen Strömungen auf dem Rücken. Anglern dienen sie als gute Köderfische und für die Manufaktur von künstlichen Perlen liefern ihre silbrigen Schuppen die wertvolle Perlenessenz. Dieses anmutige Bild erinnert mich an eines, das ich den eingefangenen Augenblick nenne. Ich fand ihn zum ersten Mal in einer Disney-Filmproduktion der 60er Jahre bei einer Sonntagsmatinee im Jugendkino. Gespielt wurde 20.000 Meilen unter dem Meer, die fantastische Abenteuerreise dreier Schiffbrüchiger, die an Bord des Unterseebootes Nautilus unter dem Kommando Oder man müsste sagen, unter der Regie des geheimnisumwobenen Kapitäns Nemo als Gefangene aufgenommen wurden. Unter ihnen der Wissenschaftler Professor Aronnax, hinter dem sich natürlich der Autor Jules Verne des gleichnamigen Romans verbirgt. Erschienen ist das futuristische Werk 1870 und wurde ein Weltklassiker. Und hören wir daraus nur einmal, wie sich der eingefangene Augenblick liest, wenn sich Professor Aronnax mit Kapitän Nemo und seinen Tauchern auf Expedition durch einen untermeerischen Garten Eden begibt.
Die Sonnenstrahlen trafen in schrägem Winkel auf das Wasser. Da das Licht wie durch ein Prisma gebrochen wurde, zeigten sich die Ränder von Blumen, Felsen, Pflänzchen, Muscheln und Polypen im Gewand der sieben Regenbogenfarben. Es war ein reines Wunder, das ich vor mir sah. Eine Augenweide, eine vollendete Mischung, ein wahres Kaleidoskop von grünen, gelben, orangefarbenen, violetten, indigoblauen und blauen Farbtönen. Mit einem Wort, die gesamte Palette eines leidenschaftlichen Malers. Wie sehr wäre mir daran gelegen gewesen, Kapitän Nemo und seine Gefährten an meiner Faszination teilhaben zu lassen, ihnen meine Begeisterung zu bekunden. Doch in Ermangelung dieser Möglichkeit sprach ich mit mir selbst, rief in die Kupferkugel hinein, die meinen Kopf bedeckte, und vergeudete vielleicht mehr Sauerstoff, als empfehlenswert war, um Worte von mir zu geben, die doch niemand hören konnte, außer mir selbst.
Unser Tauchgang beginnt im Wattenmeerbecken der Nordsee, wo wir in eine herrliche, zarte Komposition aus roten Algen und weißem Kies blicken. Knorrhahn, Seezunge, Harbutt, Rotzunge und Petermännchen besiedeln den Lebensraum, der hier erscheint wie ein kühles, von Künstlerhand inszeniertes Bild, da die Plattfische sich unbeweglich in den feinen Kies einschmiegen. Angehaltene Zeit der frühen Lebensformen. In der offenen Nordsee zieht indessen ein Schwarm von Kabeljau elegante Bahnen. Langgezogene, kräftige Körper haben sie, weit vorgezogene Oberkiefer und merkwürdige Hautlappen, die Barteln am Unterkiefer. Die sehr großen Exemplare zeigen runzlige Köpfe, wie von Denkfalten gefurcht.
Das ist ein ganz mächtiger Fisch mit einem ausgesprochen kräftigen Körper und er sieht auch irgendwie urtümlich aus mit diesen Barteln am Unterkiefer. Und den in einem Schwarm zu sehen und sich vorzustellen, was das für eine interessante Biologie ist, die man überhaupt nicht da ahnen kann, wenn man ihn mal auf dem Teller hat, einfach faszinierend.
Inzwischen ist Jules Vernes Professor Aronnax auf seiner Meereswanderung aus den durchleuchteten Fluten immer tiefer in ein ozeanisches Gebirgstal gewandert. Und nun, ruhend in einem Algenbeet, begegnet ihm der alte Schrecken der Meere, der sich bis weit ins 17. Jahrhundert erhalten hatte. Wo fester Boden aufhörte, lauerten in der Fantasie der Menschen schreckliche Gefahren. Seeungeheuer, Chimären, Stürme als Ausdruck göttlichen Zorns – all das verhieß Reisen ohne Wiederkehr. Erst mit dem Aufkommen des romantischen Ideals im 18. Jahrhundert begannen die Dichter und Maler Westeuropas, das Schreckliche der Küsten in Erhabenheit zu verwandeln. Jules Vernes Werk vereint diesen alten Schrecken mit romantischer Utopie und der realistischen Wissenschaft seiner Zeit des 19. Jahrhunderts. Ich trage das Buch mit vielen Lesezeichen gespickt durch das Ozeaneum.
Unter einem dichten Geflecht von Braunalgen liegend, hob ich den Kopf und entdeckte riesige, massive Leiber, die laute Geräusche verursachend an uns vorüberzogen und dabei phosphoreszierend schimmerten. Mir stockte das Blut in den Adern, als ich erkannte, dass zwei furchterregende Blauhaie mit gewaltigem Schwanz und kalten, glasartigen Augen über uns kreisten. Aus den Löchern, die um ihre Mäuler herum angeordnet waren, sonderten sie eine phosphoreszierende Substanz ab. Ihre Mäuler ähnelten riesigen Fangeisen, mit denen sie einen Menschen ohne weiteres zermalmen konnten. Was mich betraf, so betrachtete ich ihren silbrig glänzenden Bauch und ihren scheußlichen, von messerscharfen Zähnen starrenden Rachen gänzlich unwissenschaftlich. Und eher mit den Augen eines potenziellen Opfers als von der Warte eines Naturforschers aus.
Solcher Schrecken ist im Ozeaneum gänzlich gebannt. Die Meerestiere erscheinen hier in ihrer vollendeten Kreatürlichkeit. Wie Geschöpfe eines höheren Plans, den nur die Evolution bestimmt und nicht der Mensch. Man möchte mit seinen Gedanken spazieren und sich fallen lassen in die tieferen Meereszonen, die von Indigo und schwarzem Blau leuchtend getränkt sind. Da treiben schwerelos Medusen durch ein dunkles All. Da flirren Rotbarsche über geschmirgeltem Kies und Algen hindurch. Und in eine andere Meerestiefe ist ein Schiff gesunken und sein Wrack ist besiedelt von Schlangenseesternen, Seeanemonen und Seeigeln in schillernder Farbenpracht. Eigentlich wiederum überraschend, souffliert mir mein Professor. Solche Farben erwarte man nicht in diesem kalten Meer. Wir seien ja schon auf dem Weg in den Nordatlantik. Und ich fühle es beim Anblick der zerfurchten Gesteine und der kühlen Farben der Seepflanzen. Wir kommen an den Kreidefelsen von Rügen vorbei, wo sich Dorsche und wunderbar glänzende Hornhechte tummeln. Silberpfeile in phosphoreszierendem Licht. Sie würden köstlich schmecken, weiß mein Begleiter. Sie seien aber in der Gastronomie kaum zu vermarkten, da sie grüne Gräten haben. Und ich stelle mir für einen Moment den gegrillten, aufgeklappten Fisch auf einem Teller vor. Delikate weiße Filets mit zartgrünem Geäst. Farblich eine feine Komposition der Natur.
Und dann kann man plötzlich einen Einblick bekommen in eine Unterseehöhle bei Schottland nämlich, wo die Gesteinsfarben ganz besondere Reflexe erzeugen. Und so naturalistisch ist tatsächlich die Darstellung im Schärengebiet des Kattegat, wo es auch allmählich wieder lauter wird, weil wir in Brandungszonen kommen. Da sehen wir unter Wasser in den Kunstfelsen sogar Kratzspuren, die herrühren von den Gletschern. Und wir finden da die ganz merkwürdigen Tiere mit Namen wie Seehase, Seeskorpion und Aalmutter. Wobei der Seehase kein Hase ist, der Seeskorpion kein Skorpion und die Aalmutter auch nicht die Mutter der Aale. Da hat die Fantasie derer, die den Tieren Namen geben, doch einiges an Überraschungen gezeitigt.
Zuletzt sind wir am Brandungsbecken des Ozeaneums angelandet. In dieser simulierten Brandungszone treiben vielleicht nur einige Fische in glasklarem Wasser vor kühlen, türkis schimmernden Felsen. Eine Seespinne hat sich an den Fels geheftet. Alles ist ruhig und schön, wie eine minimalistische Elegie. Doch mit einem Mal kracht schäumende Wellengischt herein und wirbelt die Wasseroberfläche mit ungeheurer Energie durcheinander. Darunter aber treiben die Fische ruhig weiter, weil sie gelernt haben, sich an die enorme Dynamik solcher Zonen anzupassen. Ein fantastisches Becken.
Aus dieser größtenteils stillen Welt unter Wasser tauchen wir auf in die Wirklichkeit und blicken mal aus einer der Sitzecken, die da im Museum sind, durch einen gläsernen Durchlass nach außen, sehen das Meer vor uns, den Blick auf den Stralsunder Hafen und haben sofort den Bezug zur Realität. Und den brauchen wir auch, denn jetzt tauchen wir auf einmal ein in eine ganz andere Welt, wenn wir weitergehen. Jetzt geht es nämlich um die Ausbeutung der Meere, denn die Nutzung der Meere ist eben im Lauf der Zeit, vor allem seit Beginn des letzten Jahrhunderts, so stark intensiviert worden, dass man schon über weite Strecken von einer Übernutzung sprechen muss. Da gibt es Massenfanggeräte, die Tonnen Fisch pro Sekunde in riesigen Schleppnetzen einfangen können. Und es geht ja nicht nur um die Fischerei, sondern es geht auch um die Tiere, die in den Netzen mitgefangen werden. nämlich den sogenannten Beifang. Besonders schlimm betroffen sind die Tiere, die auftauchen müssen, um Luft zu atmen, weil sie Lungenatmer sind. Also wären das beispielsweise die Robben, die Kleinwale, die Meeresschildkröten, aber auch Seevögel. Es geht ja nicht nur um den Fang mit Netzen, sondern auch mit Fangleinen. Und die sind für eine ganze Reihe von Seevögeln nun in der Tat tödlich. Sie verheddern sich darin oder sie werden von den Haken aufgespießt. Das sind alles keine sehr schönen Dinge.
Jetzt, da wir an diesem Punkt der Reise angekommen sind, muss ich gestehen, dass es mir schwerfällt, weiterzuerzählen. Ich höre beim Schreiben dieser Passage unseres Ozeaneum-Abenteuers noch einmal in die Aufnahmen von geheimnisvollen Walgesängen hinein, die vor 20 Jahren auf einer CD erschienen sind, unter dem französischen Titel Les Chants Secrets des Baleines. Der Toningenieur dieser mit Hydrophonen gewonnenen Aufnahmen, Christian Gans, schreibt im Begleitheft der CD: Whales have no vocal cords. The songs are produced by the larynx. Air in the lungs, trachea.
Wale haben keine Stimmbänder. Ihre Gesänge werden vom Kehlkopf produziert. Die Luft in ihren Lungen, den Luftröhren und im Rachen erzeugt die Laute, die von den Kiefern und der Kehle verstärkt werden. Und diese Gesänge schwingen weit durch den Ozean und können hunderte von Meilen entfernt empfangen werden, indem sie enorme Zeitspannen überdauern. Leider aber mag dies die letzte Walmusik sein, die wir werden hören können. Die Gedankenlosigkeit der Menschheit könnte zum Verschwinden dieser Spezies führen, welche Teil unseres Erbes ist. Indem aber der Mensch sein kulturelles Erbe opfert, vernichtet er sich selbst.
Which is part of our heritage. And in sacrificing his own heritage, man destroys himself. Schweren Herzens also erzähle ich weiter über die Ausstellung zur Biodiversität, der Vielfalt des Lebens im Meer. Zu ihrer Darstellung werden die Meerestiere in schlichten Acrylglasvitrinen mit ganz sparsamer Beschilderung als Kunstwerke der Natur inszeniert. Muscheln und Schnecken, anmutige Vogelpräparate oder besonders ergreifend Pfeilschwanzkrebse. Trotz ihrer krebsähnlichen Gestalt gehören sie zu den Spinnentieren und sie existieren seit 300 Millionen Jahren in unveränderter Form. Man bezeichnet sie deshalb auch als lebende Fossilien. Bald finden wir auch zu einem Architekturmodell vom Ozeaneum mit dem Hafen und der umgebenden Altstadt von Stralsund. Nur ist das ganze Modell maßstabsgerecht von einem Schleppnetz jener Größe überspannt, wie sie die industriellen, schwimmenden Fischfangfabriken über die Meeresböden ziehen. 2,5 Tonnen Fisch pro Sekunde werden in nur einem solcher Netze gefangen. Flächenmäßig würde das Netz dabei das alte Stralsund mitsamt Ozeaneum und Hafen einfach wegschleppen. Noch unfassbarer ist nur die Zahl von geschätzten 38 Millionen Tonnen Beifang, der pro Jahr von den Fangflotten der Welt über Bord gekippt wird. Wenn Beifangopfer schreien könnten, sagt mein Begleiter sehr leise, müssten wir uns weltweit die Ohren zuhalten. Und dann bleiben wir eine ganze Weile einfach sprachlos. Inzwischen lassen wir Kapitän Nemo mit Professor Aronnax in die Südsee reisen.
Nachdem wir diese bezaubernden Inseln der Hawaii-Gruppe verlassen hatten, legte die Nautilus ungefähr 3700 Kilometer zurück. Unterwegs stießen wir auf einen riesigen Schwarm von Kalmaren, eigenartige Mollusken, die mit den Tintenfischen eng verwandt sind. Sie gehören zur Klasse der Kopffüßer. Diese Tiere wurden insbesondere von den Naturforschern der Antike untersucht. Daneben kamen sie in vielen Metaphern der Redner auf der Agora vor und wurden gleichzeitig als Delikatesse auf den Tafeln der reichen Bürger serviert, wenn man dem griechischen Arzt Athenaios Glauben schenken will. Am 11. Dezember dann hatten wir den Tuamotu-Archipel erreicht. Die Inseln bestehen aus Korallen. Ihre langsame, aber ständige Anhebung, die auf die Polypen zurückzuführen ist, wird sie eines Tages miteinander verbinden. Die so entstehenden neuen Inseln werden später mit den benachbarten Archipelen zusammenwachsen, sodass von Neuseeland über Neukaledonien bis zu den Marquesasinseln ein neuer Kontinent entstehen wird. Als sich Kapitän Nemo eines Tages diese Theorie vortrug, reagierte er sehr kühl. Die Erde braucht keine neuen Kontinente, sondern neue Menschen.